Wir wollen heute weiter über das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes sprechen, die Qualität der Liebe Gottes in den Seinen. Und ich lese dazu die Verse 4 bis 8a. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören und die Erkenntnis aufhören wird. Soweit Gottes Wort. Die dienende Liebe, so sagten wir uns auch schon in der letzten Bibelstunde, ist nie die menschliche Liebe. Die dienende Liebe ist immer Gottes Liebe. Nur Gottes Liebe kann dienen. Menschliche Liebe ist unfähig zum Dienst. Sie besitzt einfach nicht die Qualität. Denn die menschliche Liebe sucht von Natur aus immer das Ihre. Der Mensch von Natur aus geprägt von der Sünde, sucht immer das Seine. In Wahrheit vom tiefsten Herzensgrund nie ausschließlich das, was des anderen ist. Der Mensch ist natürlich durch die Sünde so geprägt und verderbt, dass er das nicht erkennt. Er glaubt, er sucht das Gute des Nächsten. Aber Gottes Wort sagt, es ist nicht so. Der Mensch und die menschliche Liebe kann nicht dem Nächsten dienen, sondern erhofft immer ein Rückfluss in das eigene Leben, wenn sie dient. Erhofft Anerkennung, Lob oder Vorteile. Gott sagte durch den Propheten Jesaja in Kapitel 53, Vers 6 eindeutig, das ist dieses Kapitel von dem leidenden Knecht, da wird deutlich gemacht, für wen er leidet. Nämlich für die Menschen, für die Schafe. Und was tun sie? Ein jeder sieht nur auf seinen Weg, nicht auf den Weg des anderen. Das ist eine biblische Erkenntnis, die man annehmen muss. Ich bin als Mensch immer ein Egoist. Ich sehe grundsätzlich als Mensch immer nur auf das eigene. Selbst wenn ich vorgebe, auf das des anderen zu sehen, im tiefsten Grund schaue ich immer auf das eigene. Das ist der natürliche Mensch. Ein jeder sah nur auf seinen Weg. Selbst im gottesdienstlichen Handeln im Volke Israel taten sie den Gottesdienst nicht selbstlos vor Gott, sondern ichbezogen für sich. Sie suchten nicht in erster Linie die Ehre Gottes, sondern sie suchten den Segen für sich. Jesaja 58, Vers 2 und 3 besonders: Wenn ihr fastet, dann übt ihr doch euren eigenen Willen. So sieht Gott den Menschen. Ihr macht Gottesdienst, aber in Wahrheit nicht selbstlos, sondern ihr wollt euch verwirklichen in eurem Gottesdienst. Das ist eine Ansprache an den natürlichen Menschen, das müssen wir sezieren, bevor wir die Liebe Gottes betrachten. Wir müssen merken, dass die Liebe Gottes mit uns überhaupt in Wahrheit nicht kompatibel ist, nichts zu tun hat. sie selber hat eine total andere Qualität als die Liebe der Menschen. In Psalm 95, Vers 10, klagt der Herr über sein Volk und sagt, es sind doch Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen. Und ich kann das persönlich im Blick auf mein Naturell unterstreichen. Denn ich habe gemerkt, dass die Wege Gottes total gegen mich sind. Und ich im Gebet ein Ja zu seinen Wegen erst finden musste. Sie waren nicht gut für mich. Sie haben mein Leben durchstrichen. Die passten nicht zu meinen Wegen. Ich musste Nein sagen zu meinen Wegen, wenn ich Ja sagen wollte zu den Wegen Gottes. Und das war immer ein Kampf. Und das stimmt genau mit diesem Wort hier überein. Die Leute, deren Herz immer den Irrweg will, das heißt ihren eigenen Weg, und meine Wege wollen sie nicht lernen. Warum? Das Fleisch ist immer gegen Gott. So steht es auch im Galaterbrief. Das Fleisch ist gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes gegen das Fleisch, die kommen nie zusammen. Total unterschiedlich, hundertprozentig gegeneinander. Sie kommen nicht zusammen. Es kann nur passieren, dass eins über das andere herrscht. Aber zusammen kommen sie nicht. Ja. Das ist das, was Gott hier beschreibt. Im Hebräerbrief wird es ja auch aufgegriffen und zitiert, Hebräer 3, Vers 10, immer da irren sie mit dem Herzen. Die Wahrheit musste auch der Apostel Paulus bei den Religiösen erfahren, indem er ja in Philipper 2, 21 so was Gravierendes, Deutliches sagt. Er sagt, sie suchen alle das Ihre. Und nicht, was Christus Jesus angehört. Sie suchen alle das Ihre. Der natürliche, auch der religiöse Mensch ist ein natürlicher Mensch. Ja, er kann sehr religiös sein. Der Teufel ist ja besonders religiös, denn er verstellt sich sogar als ein Diener Gottes, als Engel des Lichtes. So religiös kann der Teufel sein. Und natürlich, die Menschen können auch sehr religiös sein. Und sie suchen aber dann auch das Ihre und nicht, was Jesus will. Nicht, was Jesus will. Deswegen ist ja so ein Wort wie im Lukas 9, 23 sehr schwierig für uns anzunehmen, wo Jesus sagt, wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz täglich auf sich und er verleugne sich. Ja, das sind ja Dinge, die, also angenehm ist das nicht. Sich verleugnen, kein Recht mehr äußern können, auch nicht streiten können und sich behaupten können, sondern mitgekreuzigt sein. Manchmal, nicht, reden wir ja dann untereinander, ich kann ja nicht immer demütig sein. Ja, das ist aber genau das, was Gott will. Was er sagt, nur da funktioniert das, was ich geben will. Verleugne sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich und das nicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat, das kriegen wir dann vielleicht noch hin, sondern täglich. Das ist eine Anforderung ohne Pause, keine Erholungspause für das Fleisch. Sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi ist. Es ist auch nicht verwunderlich, denn selbst nach der Sintflut, da Gott erkannte, dass sich der Mensch trotz der Gerichte, die über ihn hineinbrachen, nicht änderte, sprach er, ich will hinfort die Erde nicht mehr mit so einer Flut vernichten, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Selbst das Gericht richtet nichts aus. Sehen wir ja auch der Tsunami, wie viele tausende Menschen hat er weggerafft. Und was? Man macht es dort genauso weiter wie vorher. Die Pornografie und die Kinderprostitution, das geht alles weiter. Ja, Gericht richtet nichts aus, verändert den Menschen nicht. Das kann ihn nur zu dem hinführen, der selber der Verändernde ist, nämlich zu Jesus. Aber ansonsten verändert sich der Mensch nicht, bei allen Vorsätzen, die er sich auch geben mag. Denn Gott sagt, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. 1. Mose 8,21. Es muss also, um mit den Gaben des Geistes dienen zu können in der Gemeinde, die Liebe Gottes im Wesen und Wirken unser Leben durchdringen. Also damit die Gaben Gottes überhaupt zum Tragen kommen, muss Gott selbst durch seinen Geist, durch seine Liebe uns durchdringen, damit das, was er an Gaben geschenkt hat, wirklich richtig einsetzbar ist. Johannes schreibt auch in seinem Brief darüber, es war ja der Lieblingsjünger, der an der Brust Jesu lag und der schon sehr nahe dem Wesen Jesu gelegen hat, aber doch die Erneuerung im Heiligen Geist brauchte, sie dann aber doch sehr tief erkannte. Und er schrieb in seinem ersten Brief gleich zweimal, 1. Johannes 4,8, Gott ist Liebe. Also hier wird ein klarer Unterschied gemacht, nur Gott ist Liebe, der Mensch ist nicht Liebe. Er hat auch keine. Er hat Emotion, das nennt er Liebe. Er hat Gefühle, das nennt er Liebe. Aber er ist nicht Liebe, er hat diese Liebe nicht, die wirklich vor Gott anerkannt ist. Und gleich in Vers 16 nochmal, Gott ist Liebe. Und jetzt kommt diese Verbindung durch den Heiligen Geist, und von der spricht ja dann 1. Korinther 13. Wer dann in dieser Liebe bleibt, in dieser, nicht in irgendeiner, sondern in der Liebe Gottes bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also so verbunden ist das mit Gott selbst, dass die Heilige Schrift nicht umsetzbar ist in ihrer Aussage, wenn diese Verbindung nicht da ist. Es leuchtet jetzt auch gerade wieder so auf in diesen Ausführungen, was der Herr Jesus meint, dass jemand von Neuem geboren sein muss. Wenn er nicht von Neuem geboren ist, dann kann er das lesen, aber er wird es nie haben und nie tun können, was dort steht, weil er es selber nicht produzieren kann. Kein Mensch, und sei er noch so nett und so freundlich, kann diese Liebe, die hier beschrieben wird, hervorbringen. Kein Studium hilft dazu. Das heißt also, wer in Gott bleibt, in dieser Liebe, der bleibt im dienenden Wesen der Liebe, weil nur Gottes Liebe dient, anderes nicht. Will ich also dienen, muss ich in der Liebe Gottes sein, die Liebe Gottes in mir durch den Heiligen Geist. Der Herr wusste darum und musste auch seine Liebe durch den Heiligen Geist in unser Herz ausschütten und senden, damit wir für ihn als Zeugen der Auferstehung Jesu leben können. Wir denken gerade, oder es kommt mir in den Sinn, was der Herr Jesus dem Petrus gesagt hat. Wenn du dich mal bekehrst, dann wirst du dem Malchus das Ohr nicht mehr abhauen. Denn ich haue ihm das Ohr nicht ab, weil ich Liebe bin. Und wenn du dich bekehrst, dann wirst du auch so handeln, wie ich handle. Darum steht auch in Römer 5, Vers 5, erst durch den Geist Gottes ist die Liebe in unser Herz gekommen. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in uns, sonst nicht. Später hat Petrus auch keinem mehr das Ohr abgehauen. Er hat auch nicht gewünscht, dass andere durch Feuer umkommen, sondern vielmehr hat er eingeladen, sich dieser Liebe Gottes auszusetzen. Nicht wir sind ja, wenn das alte Wesen manchmal durchkommt, dann sind wir auch noch geneigt, über den anderen Feuer und Schwefel herab zu wünschen. Ja, da möchten wir kämpfen und boxen und machen und tun, damit er endlich in die Fasson kommt, die ich so gerne hätte. Das ist dann das alte Wesen. Das hat mit dem Herrn Jesus ja gar nichts zu tun. In Galater 5, Vers 13 ist diese Tatsache betont, sehr eindrücklich. dass dienende Liebe nur Gottes Liebe ist und nicht menschlicher Art. Sehet zu, heißt es hier, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Nicht durch das Fleisch, nicht durch den alten Menschen, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Alles ist von unserem Herrn gegeben, was zu diesem neuen Leben und göttlichen Wandel dient. Petrus darf das auch so ausdrücken in seinem zweiten Brief. Das müssen wir also im Vorspann alles klären, damit wir dann den Inhalt der Qualität der Liebe Gottes besser verstehen können. Da heißt es ja im zweiten Brief in den ersten Versen ab Vers 2, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi. Also das ist ja schon ein Satz, der ist so eng gefasst, da kommt man ja menschlich gar nicht rein. Das heißt, hier ist keine Lücke mehr, kein Freiraum für einen selbst, sondern das, was Gott will. Gebe euch Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi unseres Herrn. Nachdem nämlich allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also, alles, was zu einem geistlichen Leben dient, muss geschenkt werden. Nichts, was nicht geschenkt ist, kann zum geistlichen Leben eingesetzt werden. Es ist untauglich bis zum geht nicht mehr. Nur was geschenkt wurde durch den Heiligen Geist, ist einsetzbar für das Reich Gottes. Und hier steht es, dass die, die wiedergeboren sind, die sind beschenkt worden. Nachdem ja allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist. Gemeinde von Pfingsten her, Gemeinde erweckt durch den Heiligen Geist, ist beschenkt worden. Und zwar mit allem, was nötig ist. Da fehlt nichts, überhaupt nichts. Alles ist in der Kraft Gottes geborgen, verborgen und soll aufblühen in den Seinen, in der Gemeinde. Prophetisch sprach das Volk Israel auch schon im Blick auf ihre endliche Wiederherstellung im Lande Israel und im tausendjährigen Reich, diese Tatsache der wahren Glaubenswerke und der wahren Glaubensfrucht allein durch den lebendigen Gott an. In Jesaja 26 steht dazu dieses Bekenntnis. Israel hat ja vieles, ist ja ein prophetisches Volk, ja, hat viele Aussagen gemacht, Bekenntnisse, die es selber noch gar nicht eingenommen hat. Wir denken allein auch an dies, dass sie sagten über Jesus Christus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Genau das ist es ja. Sein Blut muss über sie kommen und ihre Kinder zur Reinigung. Ohne das Blut des Lammes gibt es keine Vergebung der Sünden. Sie haben prophetisch etwas gerufen, was ja stattfinden wird, was aber noch nicht stattgefunden hat. Und so haben sie ja auch geweissagt von in Jesaja 53 von dem leidenden Knecht, ohne ihn selber erkannt zu haben bisher. Und da steht in Jesaja 26, Vers 12, dieses Wort, uns Herr, wirst du Frieden schaffen. Wirst du Frieden schaffen, ja? Jesus Christus ist der Friede. Denn alles, was wir ausrichten oder was wir ausrichten können, das hast du uns gegeben. Mit anderen Worten, wir richten nichts aus, was wir nicht von dir empfangen hätten oder was wir nicht von dir empfangen würden. Also wenn sie da etwas ausrichten im Sinne Gottes, dann ist das etwas, was sie zuvor bekommen haben. Und so geht's in der Gemeinde Jesu ja auch zu. Die Gemeinde Jesu hat ja absolut nichts zu geben in dieser Welt, außer dem, was sie empfangen hat. Das kann sie weitergeben. So sagte der Herr auch zu seinen Jüngern. Das, was ihr empfangen habt, das gebt weiter. Ihr werdet dann nach Pfingsten meine Zeugen sein. Der Wesensausdruck, den wir hier gelesen haben, der Liebe Gottes in den Seinen, ist also unvergleichlich mit irgendeinem anderen Wesensausdruck der Menschen in dieser Welt. Nicht von ungefähr hatte Herr Jesus zu seinen Jüngern im Blick auf ihren Auftrag in dieser Welt, nämlich das Evangelium zu verkündigen, gesagt, dass das Zeugnis wahrer Jüngerschaft worauf besteht? Auf der Sichtbarwerdung und Wirkung der Liebe Gottes. Wo die Sichtbarwerdung der Liebe Gottes nicht ist, ist kein Zeugnis. Denn Worte überzeugen ja Menschen nicht. Worte landen ja immer nur im Kopf. Und Worte Gottes im Kopf kann man nicht verstehen, nicht bearbeiten. Da ist der Computer zu klein, der kriegt das hier nicht mit. Aber Worte basierend auf der Offenbarung der Liebe Gottes gehen ins Herz. Sie gehen am Kopf vorbei. Der Kopf versteht nichts, aber das Herz sagt ja. Das ist das Geheimnis der Ausrüstung. Deswegen sagt der Herr Jesus in Johannes 13, 35, dabei wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Das Phänomen, was die Menschen mitkriegen sollen, ist, dass hier unterschiedlich sich sonst fremd gesinnte Menschen eine Einheit bilden. Ja, wo gibt's denn sowas? Da schaut man hin. Völlig entgegengesetzte Leute kommen zusammen und bilden eine Einheit und ein Zeugnis. Und wenn das die Leute sehen, dann sagen sie, hier ist etwas, was nicht dem Menschlichen entspricht, denn das kann kein Mensch machen. Da kann man sich umschauen in der ganzen Welt, wo man auch hinschaut, das gibt es nicht, dass unterschiedliche Menschen zu einer Einheit zusammenwachsen. Das gibt es nicht. Sie akzeptieren sich vielleicht, der eine guckt von oben herab, der andere von unten herauf, ja, na ja, du bist auch noch da und so, das gibt's schon, so dass so nebeneinander und das Tolerieren und so, ja. Aber eins sein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Argwöhnische Gedanken werden über den anderen geäußert. Es war schon in der Hochschule so, während des Studiums, das wussten wir, in der Mensa, das hatte man auch oft angesprochen, solange man da drin saß, redete man über andere und dann, wenn man rausging, so jetzt reden wir über dich. Und wenn man nicht redet, dann denkt man über den anderen. Aber nicht immer gut, weil man von sich ja am besten denkt. Und das ist was ganz Neues, wenn plötzlich Gedanken einander zueinander kommen und eine Einheit zwischen Menschen entsteht, die dann all das Gleiche sagen, dass Jesus der Herr ist und die nie gegeneinander stehen, sondern miteinander wie eine Einheit dieses Evangelium verbreiten. Das sagt der Herr Jesus, da haben Worte Tragkraft, weil sie nicht in den Kopf, sondern ins Herz gehen. Diese Liebe also äußert sich, wie in unserem Text, in neunfacher Weise. So wie es auch neun besondere Geistesgaben gibt und auch neun Früchte des Geistes. Neun ist ja die Zahl der Frucht, hebräische Zahl für Frucht. Neun Merkmale der göttlichen Liebe in uns, und das müssen wir betonen, durch den Heiligen Geist in uns. Wenn sie nicht, so haben wir es letztes Mal auch gesagt, nach außen immer sichtbar sind, liegt es nicht daran, dass sie nicht vorhanden wären. Wo der Heilige Geist im Leben eines Menschen ist, sind sie vorhanden. Wo der Heilige Geist nicht ist, sind sie nicht vorhanden. Aber wo er ist, sind diese Früchte, diese Wesenszüge vorhanden. Sie sollen nur nicht blockiert werden, sondern durchdringen können, indem der Mensch zurücktritt. Ich sterbe mit Christus und ich werde auferstehen mit ihm. So wie es Paulus auch im Philipperbrief sagt, ich möchte seinem Tode, dem Tode Christi ähnlicher werden. Ich möchte vielmehr sterben mit dem Tod Christi. Warum? Damit ich auch seine Auferstehung noch ähnlicher werde. Das heißt, durchlässiger werde für das, was er ist. Da fängt es dann an mit dem Wesen der Liebe. Sie ist langmütig. Wenn auch der Einsatz am nächsten nie die schnelle Frucht zeigt, so kann die Liebe doch Zeit zur Entwicklung und zum Wachstum geben. Unser menschliches Sein möchte den anderen schnell überzeugen. Und wenn der sagt jetzt nein, na dann holen wir noch einen Satz aus der Tasche. Und noch ein. Und dann reden wir, dann powern wir den eine halbe Stunde voll. Der musste doch endlich verstehen. Die Liebe Gottes tut das nicht. Die Liebe Gottes teilt aus, lässt es stehen. Selbst wenn der andere genau das Gegenteil sagt. Gut, wir haben Zeit. Langmütig. Die Liebe Gottes gibt Zeit zur Entwicklung und zum Wachstum. Das heißt, auch in der Gemeinde Geduld haben mit den Geschwistern und den Mitmenschen. Manches dauert Jahre, manches dauert Jahrzehnte. Gottes Liebe hat Geduld. Manches braucht ein ganzes Leben. Und manche Eltern beten für ihre Kinder Jahrzehnte und erleben es noch nicht mal hier auf der Erde, dass sie sich bekehren. Und die bekehren sich später. Langmütig, langmütig. Die Liebe Gottes ist gütig oder freundlich. Das heißt, immer verständnisvoll, helfend, tragend, mitdienend, Sorgen beschwichtigend. Wenn die Jünger zu dem Herrn Jesus kamen, mit ihrem sorgenvollen Herzen, hat er immer versucht, ihnen deutlich zu machen, dass sie keinen Grund zur Sorge haben. Sie getröstet, nicht niedergemacht, getröstet, gütig, freundlich. Selbst wenn auch ein persönlicher Schaden dabei entsteht, soll trotzdem diese Freundlichkeit und die Güte bleiben. Der Liebe Gottes, ich lese dazu mal Lukas 7. Lukas 7, da heißt es, Vers 37, geht es ja in diesem Haus des Pharisäers so zu, dass da eine Sünderin reinkam. Siehe, ein Weib war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, dass er zu Tische saß in des Pharisäers Haus, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu seinen Füßen, weinte, fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Und dann heißt es nachher in Vers 48, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus, und der Pharisäer hat ja gesagt, wenn er wüsste, was das für eine Frau ist, augenscheinlich hat der Herr Jesus Nachteile in den Augen des Pharisäers empfangen. Und doch blieb er in der Liebe, um dieser Frau, die da Buße tat, zu helfen. Oder denken wir an die Frage des Petrus, Matthäus 18, Abvers 21. Wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? Kann ich nicht endlich mal mit der Faust auf den Tisch hauen, wenn er beim 30. Mal da ankommt? Ist es so, dass die Liebe dann immer noch gütig und freundlich sein muss? Ja, nicht 7-mal. 7-mal, 70-mal. Mit anderen Worten, immer. Gottes Liebe ist immer bereit zu vergeben. Die Liebe Gottes eifert nicht, sie ist nicht eifersüchtig. Sie neidet niemanden, sondern sie gibt sich zufrieden mit dem, was dort ist. Sie lässt sich genügen. Paulus schrieb auch an Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 6 und sagt, der ist Gott selig, der sich genügen lässt an dem, was gerade ist. Also nicht mit Gewalt etwas erreichen wollen oder haben wollen, weil der andere es schon hat, sondern stille sein und Danke sagen für das, was jetzt gerade möglich gewesen ist und was da ist. Sie eifert nicht, sie ist nicht eifersüchtig. Sie hält nicht Ausschau über dem, was der andere schon hat, sei es im Glauben oder auch in der Materie, sei es im Erfolg oder schon in der Umwandlung, sondern sie gibt sich zufrieden mit dem, was gerade ist. 2. Mose 20, 17 heißt ja auch, lass dich nicht gelüsten, was dein Nächster hat. Sei dankbar mit dem, was du jetzt hast. Also die Liebe Gottes ist anders geprägt als wir. Es gibt ja ein Evangelium, Wohlstandsevangelium, da heißt es ja, man erkennt daran, wie sehr du mit Gott in Verbindung bist, wie viel Materie du hast, wie reich du bist. Nicht? Und wenn dir ein Auto fehlt und du solltest als Christ ja eins haben, möglichst mit Katalysator, das musst du alles im Gebet sagen, die Farbe, umweltfreundlich. Und wenn du das dann hast, dann sieht man, dass du in der Liebe Gottes bist. Das ist aber Unsinn. Aber das wird gepredigt. Und solche Gemeinden wachsen, wo das gepredigt wird. Da kommen Tausende zusammen. Ja, die wollen ja alle ein Auto oder ein Fahrrad haben. Sie wollen nicht die Liebe Gottes, sondern dies. Aber die Liebe Gottes, sie lässt sich nicht gelüsten. Sie prahlt auch nicht. Sie treibt keinen Mutwillen. In der Liebe Gottes wollen wir nicht unsere Taten zur Bewunderung vorzeigen. Was ich alles so leiste und mache. Die dienende Liebe will keine Beachtung im Sinne von Hofierung finden, von Anerkennung. Sie dient einfach. So in dem Beispiel von Martha und Maria, Lukas 10, 38 bis 40, Martha sagte, Herr, ich diene doch. Fragst du nichts danach? Siehst du das nicht, wie fleißig ich bin? Und fragst du dich danach, wie Maria dort rumsitzt und nichts tut? Habe ich dich nicht lieber? Sag ihr doch mal auch, sie soll aufstehen und arbeiten. Was sagt der Herr? Oh, Martha, du machst dir viel Sorgen und Mühe. Maria hat das richtige Teil erwählt. Sie sitzt zu meinen Füßen. Das ist Liebe. Ja, also nicht hervorbringen und in den Augen der anderen sah das vielleicht so aus, als ob die Maria faul war. Nein, sie war nicht faul. Im Gegensatz zum Beispiel ja auch dieser Pharisäer, der mit einem Zöllner im Tempel auftrat, nicht? Der rühmte das, was er für Gott alles tat. Und es war nichts. Der Zöllner hatte nichts zu bieten, Maria saß ja auch bloß rum. Er sagte, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ja. Das interessierte überhaupt nicht. Wenn du von der Liebe Gottes beherrscht bist, dann würdest du nicht so beten und nicht so erzählen. Ja, das sind so die praktischen Worte, die da gesagt werden hätten können. Die Liebe bläht sich auch nicht auf. Sie rühmt sich auch nicht der großen Erkenntnisse und des Wissens, sondern sie nutzt die Erkenntnisse und das Wissen zum Dienst am Nächsten. Sie rühmt sich nicht der Erkenntnisse, sondern nimmt sie als Mittel zum Zweck, um dem Nächsten zu dienen. Das ist Gottes Liebe. Denn Jesus Christus kam auch nicht, um seine Erkenntnis aus dem Himmel den Menschen mitzuteilen. Er wusste und sagte zu den Jüngern, na, ihr würdet das ja gar nicht jetzt verstehen. Warum soll ich euch damit belasten? Ich bin gekommen zu dienen. Nicht euch die Erkenntnisse aus dem Himmel zu geben, und euch zu zeigen, was ich für große Erkenntnisse habe. Ich bin gekommen zu dienen, mein Leben zu lassen für euch. Darum bin ich da. damit ihr dann auch, so steht es dann auch in 1. Johannes 3, Vers 16, so wie Jesus sein Leben gelassen hat für uns, sollen auch wir unser Leben lassen für die Brüder, für die Schwestern. Darum steht auch in Römer 12, Vers 3, die Liebe Gottes, sie hält sich also auch nicht für höher, als es sich gebührt. Da steht dann geschrieben, niemand halte sich höher als nach dem Maß, das Gott dem Einzelnen gegeben hat. Nicht weiter. Nur was er gekriegt hat, das darf er einsetzen. Er soll nicht darüber hinausgehen. Die Liebe ist nicht unanständig, nicht ungebärdig, nicht ungehörig. Unterschiedliche Übersetzungen gibt es dort. Das heißt, sie wandelt weise, sie bewegt sich weise und vorsichtig gegen den Nächsten. Das Wort vorsichtig, das habe ich schon so oft buchstabiert und das fällt immer wieder schwer, das zu berücksichtigen. Vorsichtig. Wie schnell ist man dabei, ein Wort zu sagen, eine Tat auszuüben, deren man sich nachher schämt, weil man etwas kaputt gemacht hat und nicht ganz. Eigentlich wollten wir nur ganz machen, aber durch Vorschnelligkeit, durch Ungehörigkeit, durch nicht abwarten können, haben wir Betrübnis angerichtet. Und eine Betrübnis wieder wegzunehmen, ist ein viel längerer Weg, als eine Betrübnis anzurichten. Betrübnis anrichten geht ganz schnell. Aber sie nachher wieder aufzulösen beim Nächsten, das dauert sehr, oft sehr lange. Deswegen die Liebe ist nicht ungebärdig, nicht ungehörig. Sie lebt in der Suche nach dem, was Gott gefällt. Im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 8 steht es so, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was keusch ist, was lieblich ist. Da steht denn, das ist in etwa eine Tugend. Das ist in etwa ein Lob. Und dann setzt der Apostel Paulus durch den Geist dran, darüber denkt nach. Denkt darüber echt nach, ernst nach, ob das pulsiert in euch. Die Liebe sucht nicht das Ihre. In allen Dingen ist sie nicht auf sich, sondern auf den Nächsten gerichtet. Und wir können sagen, die Liebe Gottes in uns ist in erster Linie auf den Geber dieser Liebe gerichtet. Nie auf irgendwelche Gaben, nicht auf sich selbst, sondern die Liebe Gottes ist uns gegeben, damit wir in den Stand gesetzt werden, Gott lieben zu können. Denn wir können auch Gott nicht lieben aus uns heraus. Es ist unmöglich. Nur der Geist Gottes selbst bewerkstelligt diese Liebe zum Nächsten, zuerst zu Gott. In Jesaja 50 lesen wir da auch im prophetischen Wort bereits schon, ab Vers 5, der Herr, Herr hat mir das Ohr geöffnet, also er hat mir das Ohr geöffnet. Und hier wird jetzt von dem Messias gesprochen, aber das ist ja das, was durch Jesus Christus, den Messias, bewirkt worden ist am Kreuz, durch sein Leiden und durch seine Auferstehung, soll auch in uns geschehen. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, ich bin nicht ungehorsam und gehe nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen. Mit anderen Worten, die Liebe sucht nicht die Schmerzfreiheit für sich, sondern duldet das, wozu sie gesandt ist. Selbst wenn sie beim Ausüben ihrer Tätigkeit Schläge empfängt, nimmt sie sie billig in Kauf, weil sie nicht das Ihre sucht. Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Das ist Liebe Gottes. Liebe Gottes wollte nicht selber bewundert und gestreichelt werden, sondern den Weg der Erlösung für andere beschreiten, selbst unter Schmerzen und großer Pein. An Vers 7 steht dann, das Ende aber dieser Art ist die Hilfe Gottes. Der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden, auch wenn ich geschlagen werde. Darum habe ich mein Angesicht dargeboten wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Die Liebe Gottes kann das so tun. In Epheser 6 lesen wir noch eine neutestamentliche Stelle dazu, Vers 7. Da heißt es, lasst euch immer dünken, also denkt immer daran, dass ihr dem Herrn dient und nicht den Menschen. Immer dem Herrn dient. Und das ist ein Qualitätsunterschied. Wir sprechen ja heute von Qualitätsmanagement. Wem man dient. Wenn es jetzt um eine hohe Staatspersönlichkeit geht, muss man anders auftreten, schon mit dem Outfit anders und auch in der Art und Weise, als wenn man vielleicht in Slums geht oder den Menschen auf der Straße dient. Und das bedeutet hier auch im Epheserbrief diese Aussage, denkt immer daran, dass ihr nicht irgendwem dient, sondern Gott. Und da gilt die höchste Qualität des Dienstes. Und das ist seine Liebe in uns. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie bleibt stets tragfähig und wird nicht durch eine böse, bittere Wurzel in ihrer Dienstgesinnung gehemmt. Sie bleibt immer tragfähig. Man kann sagen, das Böse und Ungerechte dringt nie bis in das Zentrum des Herzens und kann somit den Rettersinn über die verlorenen Seelen nicht verdrängen. Die Liebe Gottes kann nicht so verletzt werden, dass sie nicht mehr retten möchte. Sie lässt sich nicht erbittern. Wir merken aber, bei uns Menschen geht die Jalousie manchmal sehr schnell runter. Mit dem rede ich nicht mehr. Oh. Ist egal, wie es dem geht. Ich frage einfach nicht mehr nach, weil ich beleidigt bin. Also es geht ganz schnell. Braucht manchmal nur so 3 Sätze und dann ist schon fertig. Das ist anders mit der Liebe Gottes. Sie kann nie so betrübt werden, dass sie den Rettersinn für den Nächsten verliert. Und das lesen wir ganz deutlich auch, als Jesus am Kreuz hing und unter dem Kreuz sie ihn noch verlästerten, sagten, ist er Gottes Sohn und steig herab. Vorher haben sie gesagt, er hat den Teufel. Und er ist nicht Gottes Sohn. Und was sagt er? Vater, vergib diesen Rettersinn. Vergib ihn. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Das heißt, die Liebe konnte nicht so verletzt werden, dass der Rettersinn verschwunden wäre. Und das ist die Liebe Gottes in uns, ausgegossen durch den Heiligen Geist. Die kann nie so verletzt werden, dass wir nicht die Rettung des Nächsten im Sinn hätten und haben. Das ist immer höher, merken wir, welch ein wunderbares Geschenk Gottes uns gegeben ist. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, lasen wir. Sie lässt sich nie vom Bösen überwinden, sondern im ganzen Gegenteil, sie überwindet immer das Böse mit Gutem. So lesen wir es auch in Römer 12, 21. Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 8, die Liebe deckt auch der Sünde Mängel. Sie trägt also das Böse nie nach. Ich habe da neu gestaunt, auch im Hosea 11. Das Volk Israel in unseren Augen, wenn wir das schon lesen, hat sich ja Gehöriges erlaubt gegen Gott. Sie haben frech geredet. Und du hast uns lieb, womit hast du uns lieb? Frech geredet. Du segnest uns, womit segnest du uns denn? Ja, frech waren sie. Und sie haben Gottesdienst getan und doch ihren eigenen Willen. Und sie haben bockig gegen die Propheten geredet und so weiter. Und dann liest man hier in Hosea 11, mein Volk ist müde, Vers 7, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihn predigt, richtet sich keiner mehr auf. Ja, also da würden wir sagen, na gut, dann ist doch alles fertig. Da machen wir nichts mehr. Der Herr sagt, was soll ich aus dir machen? Soll ich dich schützen, Israel? Soll ich nicht billig ein Adama aus dir machen? Und dich wie Zeboim zu richten, das sind ja die zwei kleinen Orte da bei Sodom und Gomorra, die mit untergegangen sind, ja, zu richten. Und jetzt kommt das. Aber mein Herz ist anderen Sinnes. Meine Barmherzigkeit ist zu brünstig, dass ich nicht tun will nach meinem grimmigen Zorn, noch mich kehren, Ephraim gar zu verderben. Denn ich bin Gott. Und kein Mensch. Die Menschen hätten das so gemacht. Der Mensch ist so. Der sagt, jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig. Bei dem, was du dir geleistet hast, gibt's keinen Weg mehr der Verbindung. Aber Gott sagt, ich bin anders. Ich bin anders. Zu meinem Volk, zu den Menschen. Und dieses Ich bin anders, das ist auch im Heiligen Geist. Und die triumphale Größe zeigt die Liebe Gottes in der Freude an der Wahrheit, im Ertragen und Vertragen aller Dinge, im Glauben, im alles Hoffen und Dulden, das heißt immer wieder neu Vorschub leisten. Ach, na diesmal sagst du vielleicht die Wahrheit. Gut, schon wieder gelogen, aber jetzt sagst du vielleicht die Wahrheit. Sie vertraut immer wieder neu. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Sie hört nicht auf. Sie ist wirksam durch die Gaben, die ausgeteilt worden sind, die Gaben des Geistes in der Gemeinde. Durch diese Liebe geschieht das, was in der Apostelgeschichte geschrieben steht. Und nur dadurch. Sie waren ein Herz und eine Seele. Keiner redete mehr von dem Seinen, sondern alle hatten dasselbe gemeinsam. Und hier geht's nicht nur um die Güter, sondern um die gemeinsame Erfahrung mit Jesus Christus. Da war keiner mehr, der von sich redete, sondern alle nur noch von dem einen Meister. Und da komme ich jetzt zum Schluss zu dieser Ausführung, die Liebe Gottes, die nie mehr aufhört. Weil diese Qualität der Liebe in ihrer Vielfalt vollkommen ist, hört sie nicht auf zu existieren, selbst wenn alles dagegen ist. Diese Liebe allein verbindet die Kinder Gottes, schon hier in der Zeit, in der Gegenwart und erst recht in der Ewigkeit. Und in diesem Kontext können wir verstehen, was Paulus im Römer 8, Vers 39 sagt, wenn er sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts, weil da kann kein nichts gegen an. Sie ist immer größer, sie ist immer weiter, sie reicht immer tiefer. Gottes Liebe ist unveränderlich, weil er selbst unveränderlich ist. So wie auch Mose einst die Antwort bekam, er sagte dann und fragte, wer bist du denn? Was soll ich denn dem Volk sagen, wer mich gesandt hat? Sage dem Volk, ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der Unveränderliche. Bei mir ist immer alles gleich. Gott verändert sich nicht. Darum hört die Liebe nimmer auf. Und wir merken ganz deutlich, sie ist an Gott, den Geber, der Person der Liebe gebunden, aber durch den Heiligen Geist wirksam in seiner Gemeinde. und soll auch aufblühen. Und das wollte Paulus auch den Korinthern sagen, die sich so sehr stark verlaufen haben in sich selbst, in ihren vermeintlichen Gaben und Erkenntnissen. Und das brachte sie ja nur gegeneinander, nie miteinander. Sie waren nicht mehr verbunden in eins, sondern es waren viele Gruppen da und jeder glaubte, er sei auf dem richtigen Weg. Paulus sagt, alles falsch. Nur die Liebe Gottes in euch bringt euch zu dieser gewünschten Einheit.